schau genau hin. Unternehmertum ist natürlich das Geschäft machen, natürlich Umsatz machen, aber auch Gewinn machen, Gewinn auf der Seite haben, deine Firma zu enthaften, Probleme rauszunehmen.
Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Nachdem die Woche sehr viele Holding-Beratungen stattgefunden haben, habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich euch mal mitnehmen auf so eine Reise, wie man einen Kunden bei uns berät. Also wie findet man eigentlich den Weg von Einzelunternehmen oder von GmbH, eine Holdingstruktur oder in dem Fall, was passiert eigentlich, wenn man mit einem langjährigen Unternehmen bei uns landet? Welche Probleme sind denn da? Ich gehe davon aus, dass du dich da wiederfinden wirst. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ich erzähle euch ein paar Geschichten aus dem täglichen Beratungswahnsinn, den wir da so haben. Und dann kannst du mit Sicherheit auch was mitnehmen, um in deinem Leben vielleicht die eine oder andere Entscheidung besser treffen zu können. Weil das sind schon wilde Sachen dabei. Also das muss ich echt sagen, da sitzt du manchmal da und denkst so, was ist denn los in dieser Beratungswelt da draußen? Da denkt keiner von A nach B. Es ist wirklich verrückt. Also wahrscheinlich ist der Vorteil, den ich einfach habe, dass ich mit so vielen anderen Beratern spreche und nicht immer nur mein Ego im Vordergrund steht, sondern wir finden viele Berater, die dann sich austauschen und zu Ergebnissen führen. Aber da draußen scheint das kein anderer zu machen. Das ist wirklich wild. Gerade wenn es nur Steuerberater sind. Jungs, seid mir da nicht böse, aber euer Gilde ist da wirklich teilweise etwas spezialisiert auf Wahnsinn. Weil unternehmerischer Gedanken fehlt. Oder einfach mal ums Eck gedacht wird. Nicht. Ich habe einen Kunden, den wir beraten haben, ich glaube letzte Woche war das, ist ein Unternehmen, das schon in der dritten Generation ist und die beiden Kinder übernehmen jetzt. Der Kinder ist richtig, aber nicht, dass du dir jetzt einen jungen Mädel vorstellst mit 12 Jahren. Nein, nein, die sind schon ein bisschen weiter, die sind ein bisschen über 30 beide und übernehmen jetzt die Firma. So, und jetzt sagt er, Mensch, geil, ich übernehme eine Firma. Volle Lotte, super gut. Ist ja ganz häufig, ne, wenn ich so dran denke, gerade Kinder, so, Mensch, mein Papa, wenn der ein Unternehmen aufgebaut hätte. Oder es würde doch leichter gehen, wenn ich was kriegen würde. Und das sind so Gedanken, die Menschen im Kopf haben. Der hat es doch leicht, weil er hat ja bekommen. Und dann sehe ich teilweise hier die Beratungen und denke, na, da ist nichts leichter. Leichter wäre gewesen, wenn du es aufbaust. Und wenn du was bekommst, etwas übertragen bekommst, heißt es doch noch lange nicht, dass du es auch erfolgreich machst. Das ist aber nur in uns im Kopf, in Deutschland ist es so. Die Deutschen, alles, was man geschenkt bekommt, ist gut. Das ist super. Lottogewinn. Geld vom Staat kriegen. Ein Unternehmen geschenkt bekommen, weil der Papa was gemacht hat. Mach doch mal selber was. Aber wenn du was bekommst vom Papa, ist es halt nicht, oder von der Mama, ist es nicht immer so, dass das auch perfekt ist. Im Gegenteil. Und dieser Fall zeigt es mir wieder. Das zeigt mir wieder, es ist eben nicht perfekt, was man bekommt. Und wenn du jetzt diesen Podcast hörst und irgendein Kollege da draußen ähnliche Situation hat oder du denkst so, Mensch, da sind auch die Kinder, die jetzt übernehmen, vielleicht schicke ich denen mal den Podcast, dann mach das bitte. Weil es erleichtert mir das Leben. Und allen anderen Beratern, die da draußen aktiv sind, ja. Unsere Ikairos, Blaugold, Texcellent aus Bayreuth, also die ganzen Kooperationssteuerberater, die wir haben, hier in München einige, in Dortmund und überall. In Düsseldorf haben wir jetzt 3 neue Kollegen, in Berlin haben wir neue Kollegen in der Steuerberatung, die eben auch gesagt haben, Herrgott nochmal, es muss doch mal in Deutschland funktionieren. Fangen wir mal an mit dem heutigen Tag. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Manchmal war das jetzt lang außenrum. Also die zwei, sagen wir mal, die kommen, wo kommen die denn her? Die kommen aus Essen. Sagen wir mal einfach aus Essen. Ich habe gute Verbindungen, also ich habe wirklich gute Erinnerungen auch an Essen. Essen ist eine tolle Stadt. Also die eine Hälfte in Essen ist schön, die andere Hälfte ist, glaube ich, nicht so schön. All die Brüder haben da gewohnt oder wohnen sogar noch. Die Familie ist da irgendwie. Da hatte ich auch mal einen sehr engen Kontakt auch mit einem Kunden. Den hat mein Bruder übernommen. Da freue ich mich auch drüber, dass die so glücklich miteinander sind. Aber ich war oft in Essen. Liebe Grüße gehen raus. Damals wieder, liebe Grüße gehen raus. Übrigens, wenn du einen Podcast hörst, kannst du mir mal schreiben. Oder einfach, was auch witzig wäre, in die Kommentare einfach mal, wenn du rausbekommst, was ist eigentlich das Häufigste, was ich sage. Ich habe das schon mal auf Instagram gefragt. Was ist das Häufigste, was ich auf dem Podcast sage? Jetzt mach mal kurz die Augen zu. Denk mal drüber nach. Was könnte es sein? Richtig. Liebe Grüße gehen raus. Also in Zukunft könnt ihr unten in die Kommentarfunktion reindonnern. Liebe Grüße gehen raus. So. Einfach so, Spaß an der Freude. Weiß ich, ihr hört die Podcasts. Also, pass auf, in Essen sitzen die zwei und die haben eine Firma. Was machen wir denn? Irgendwas Schönes, Eisenwarenhandel. Irgendwie sowas, ne? So. Und die haben das geerbt 2024. Jetzt muss man dazu sagen, der Bruder, also der Sohn, hat es vorher geerbt. Okay, das ist 50%. Und dann wurden die zweiten 50% an die Tochter übergeben. So, der Papa zieht sich raus, nimmt sich ein schönes Gehalt, 10.000 Euro im Monat. Muss alles mal gestemmt werden, nimmt sich 10.000 Euro im Monat aus der Firma raus. Und dafür haben die beiden jetzt die Firma gekriegt. Jetzt könnte man sagen, geile Nummer. Geile Nummer. EK ist gut, ne? EK ist bei 630.000 Euro. Was heißt das? Das heißt, es wurden Gewinne über die Jahre gemacht und diese Summe, 630.000 Euro, ist in der Firma verblieben. Die wurden nicht ausgeschüttet an den Papa. Haben die Kinder Eigenkapital geerbt? Mensch, Eigenkapital. Problem an der Nummer ist nur, das Eigenkapital, das da drin ist, das liegt nirgends. Also du hast Geld in der Firma, steht in deiner Bilanz, 630.000 Euro, aber das liegt nicht auf der Kasse. Jetzt musst du mir überlegen, wie unfassbar, jetzt hätte ich fast gesagt dumm, aber das ist die Realität, das ist. Du weißt, du hast Gewinne versteuert. Und jetzt gibst du deine Firma, in dem Fall der Papa, und anstelle, dass er das Geld, was er versteuert hat, die 630.000 Euro an Gewinnen der letzten Jahre, die nicht ausgeschüttet wurden, sich aus der Firma nehmen kann für 27% Steuern, muss der Papa 10.000 Euro im Monat aus der Firma ziehen mit einer 42%igen Versteuerung? Müsst ihr mal überlegen. Weil das Geld nicht da ist. Also es wurde über die Jahre wurden Gewinne gemacht, aber das Geld ist nicht da. Das, wenn mir das einem erzählt, so wie ich das jetzt hier mache, da könnte man doch denken, aber wie doof kann man denn eigentlich sein? Aber ganz ehrlich, das ist von 100 Unternehmern. Und wenn du Unternehmer bist, hast du vielleicht die gleiche Situation. Klapp mal dein EK auf. Also es ist, früher wurden die Bilanzen ausgedruckt. Da kannst du, gibt's so eine Seite, die kommt, musst du aufklappen. Da kannst du oben rechts mal schauen, da steht das EK. Ansonsten musst du auf Seite 8 oder so in deiner Bilanz blättern. Eigenkapital. Da stehen die Gewinne, die du versteuert hast. Da hast du schon 30% Steuern drauf gezahlt, okay? Die gehören dir als Gesellschafter. Und wenn du das nicht ausschüttest, übergibst du das an den Nächsten, der die Gesellschaft erbt. Und wenn du das ausschütten kannst, wie der Papa, dann hast du die Gewinne versteuert, hast Steuern, dein ganzes Leben Steuern gezahlt. Hast aber jetzt nichts davon. Nix. Kein Vermögen, kein gar nichts. Weil dem Papa keiner gesagt hat, leg mal Geld weg. Verrückt, oder? Das ist, was wir machen. Wir sagen den Leuten, leg mal Geld weg. Weil du Gewinne machst und die Gewinne müssen in Geld da sein. Die solltest du auf der Kasse haben. Das steht auf diesem aufklappbaren Ding auf der linken Seite. Ja, und dann macht man da so Anlagen, Depots und also wirklich gutes Zeug, Versicherungen, wo das Geld hat auch sich vermehrt, damit das nicht passiert. Und jetzt musst du überlegen, jetzt holt sich der Papa im Monat 10.000 Euro aus, 120.000 Okolöten im Jahr, die er mit 42% versteuern muss. Das andere hätte er für 27 gekriegt. Okay, wenn er kein Holding hat, 27% ins Private. Also er zahlt freiwillig mehr Steuern. Gleichzeitig waren ja diese 10.000 Euro, die der Papa jetzt kriegt, die waren ja nirgendwo vorher drin im System. Wir haben zwei Geschäftsführer, den einen Sohn und die Tochter. Beide bekommen Gehalt und zusätzlich müssen die jetzt noch 10.000 Euro erwirtschaften. Jetzt frag dich doch mal, wenn du jetzt langjähriger Unternehmer bist und vielleicht auf dieses Problem irgendwann mal zuläufst, weil deine Kinder es kriegen sollen, wie sollen deine Kinder das denn machen? Wie soll das denn gehen? Wo genau sollen wir denn die 10.000 Euro, die bisher nicht gezahlt wurden, also das ist ja nicht mal, das legst du ja nicht mal zur Seite und kannst wieder darauf zugreifen, sondern das gibst du einer anderen Person. Stell dir mal vor, du musst jemanden einstellen für 10.000 Euro. Nur weil dir vergessen wurde zu sagen, deine Gewinne sollten halt in der Kasse liegen. Solltest vielleicht ein bisschen anders investieren, als du es bisher gemacht hast. Bei denen ist es so. Dann kamen die zu mir und haben gesagt, so ja, ich will Holding, so Mensch, super, und gibt es da irgendeine Möglichkeit? Und wir haben da so ein bisschen Themen. Ich gesagt, ja, wie schaut es denn aus? Ja, folgende Situation, der Papa hat uns auch noch Grundstücke vererbt. Ah, okay, wie ist das? Ja, die Grundstücke gehören dem einen, also dem Sohn, das ist schon mal gut, weil wenn es jetzt beiden gehört hätte, hätte man wieder Betriebsausspaltungsproblematik, aber jetzt oder vielleicht eine Betriebsausspaltungsproblematik, aber der Sohn hat 50% und hat zusätzlich dann eben diese Gebäude. Dann sage ich, Mensch, ist es für GmbH oder wo hast du denn die Gebäude? Nö, die habe ich privat. Sag ich, wie die hast du privat? Naja, das hat mir halt der Papa geschenkt, also habe ich halt geerbt. Dann sage ich, einmal. Und wie macht ihr das? Dann zahlt ihr Miete? Ja, ich krieg Miete, ich habe das untervermietet auch. Und jetzt nimmt sich der Sohn auch relativ viel Gehalt aus der Firma raus. Ne? Jetzt überleg mal, was könnte passieren? Warum wäre ich in dem Moment schon nervös? Das ist ganz einfach. Miete, die du aus deiner GmbH rausziehst, die wird mit 30% versteuert. Also, ist andersrum. wenn du es nicht rausziehst, hast du einen Gewinn, der mit 30% versteuert wird. Also Miete, die du rausziehst aus der GmbH, senkt 30%igen Steuersatz. Jetzt wird's richtig. Was zahlst du privat in der Spitze? Du hast ja ein hohes Gehalt, ist nicht verheiratet, das Gehalt ist bei über 100.000 Euro. Richtig, 42%. Das heißt, jetzt nicht nur die Tatsache, dass wir jetzt auch noch 10.000 Euro den Papa schenken und so weiter, ne? Nehmen wir jetzt auch noch Miete aus der Firma, um 30% Steuersatz zu senken, um dann im Privaten 42% Steuern zu zahlen. Also da muss doch spätestens jetzt, also wenn ein Unternehmer das nicht zwingend auf dem Schirm hat, kann ich es ja nachvollziehen, weil die machen ja Eisenhandel. Ich sage jetzt einfach mal Eisenhandel dazu, okay? Die machen was anderes, aber machen wir mal Eisenhandel, ist ja wurscht. Dann ist es ja denen ihr, das ist das, was die jeden Tag machen. Wenn der Steuerberater hockt, dann muss der doch sagen, nicht nur, okay, Betriebsausspaltung haben wir einigermaßen umgangen, ist zwar nicht perfekt gemacht worden, aber einigermaßen. Aber hey, es macht doch gar keinen Sinn, 30% Steuern zu senken, damit ich im Privaten 42% Steuern zahle. Und jetzt kommt das nächste Wahnsinnsthema. Jetzt ist das auch noch finanziert. Da sind noch Finanzierungen drauf. Und warum fängt da der Kinzel wieder das Heulen an? Jetzt rechne doch mal. Wenn du Objekte hast, die du kaufst oder besitzt oder erbst oder wie auch immer, und du finanzierst sie noch, dann gibt es wahrscheinlich Abschreibungen drauf. Die Abschreibungen werden aber immer weniger. Irgendwann enden diese Abschreibungen. Was kannst du dann noch abschreiben? Du kannst die Zinsen abschreiben. Was du nicht absetzen kannst, ist die Tilgung. In dem Fall war es jetzt wieder so, Zins und Tilgung waren genau darauf ausgerechnet, was der an Miete bekommt. Kennst du vielleicht auch, hast du ja vielleicht auch. Also Betriebsgebäude, Mensch, ne, super geil. Ist ja eine gute Idee. Du finanzierst nicht für jemand anders das Gebäude, sondern für dich selber. Super gut. Und jetzt kommt aber deine Mietzahlung auf dein Konto. Die musst du mit 42% versteuern. Einnahme, boom. Was kannst du dagegen stellen? Du kannst dein Gebäude abschreiben und du kannst die Zinsen absetzen. Aber wenn es eine nicht lineare Tilgung ist, sondern eine steigende Tilgung, also mehr Tilgung und dann Zins wird immer weniger, okay, so einfach formuliert, dann nimmst du dir immer mehr von dem, was du absetzen kannst. Und am Ende ist es so, du hast einen Liquiditätsabfluss von der Miete, weil die ist ja geplant worden für die Finanzierung, Zins und Tilgung, die Summe bleibt immer gleich, meinetwegen sind 10.000 Euro. Die Zinsen werden immer weniger, weil es getilgt wird und die Tilgung wird immer mehr. Zinsen kannst du absetzen, Tilgung nicht. Summe 10.000 Euro bleiben gleich. Gleichzeitig bekommst du 10.000 Euro Miete. Da kannst du jetzt auf einmal nichts mehr dagegen stellen. Haus ist abgeschrieben und du hast die Zinsen, die nicht mehr vorhanden sind oder sehr gering sind. Dann kommt irgendwann die Situation, dass du, wenn du so ein System fährst, 30% senken in der Firma, Miete zahlen an sich selber privat, 42% versteuern und die Zins- und Tilgungsbelastung darauf ausgerechnet haben, wie die Miete ist. Dann kommt, wie der Sonnenaufgang jeden Morgen, irgendwann das Finanzamt und sagt, ich hätte gern Steuern, die du liquide gar nicht hast. Du versteuerst mehr, als du Einnahmen hast. Da sage ich dir, weil nochmal, die Einnahmen, die du hast, gehen ja direkt an die Bank. Sag ich, das wird zum Problem führen. Und was haben wir da? Die sind gekommen und sagen, Mensch, ich habe folgende Situation, ich muss Steuern nachzahlen privat. Ich weiß aber nicht, warum. Da sag ich, ich bin doch jetzt kein Steuerberater. Also ich beschäftige mich ja auch bloß mit dem Thema, weil ich halt einige Steuerberater bei mir im Netzwerk habe und natürlich unsere Firmenfamilie und weil ich mich jeden Tag mit den Jungs auseinandersetze. Aber ich habe das ja nie studiert. Aber ich bin Unternehmer. Aber das muss doch jeder Beratungssituation auffallen. Also wenn du jetzt Steuerberater bist und solche Kunden hast, tu mir den riesengroßen Gefallen, ruf mich an. Ich schick meine Berater drauf. Wenn du das bisher nicht gemacht hast, wir kriegen das auch so hin, dass du nicht der Ött bist. Aber wenn du das nicht machst, wie unfassbar verrückt muss man denn sein bei sowas? Das kann doch nur in die Hose gehen. Und jetzt sitzt du vielleicht an dem Podcast und denkst so, ja, das ist jetzt ein Kunde von 200. Nein, das ist, wenn wir 200 Kunden haben, ist es bei 50%, weil die 50% haben mal Gebäude, bei 50% von 100 Leuten ist es bei 99 so. Mensch, da könnt ihr mich aufregen, du. Das ist ganz schlimm. Gleichzeitig hat sich in diesem Gebäudethema ein Investitionsstau aufgebaut. Warum? Naja, ganz einfach. 10.000 Euro Miete, ich nehme jetzt einfach die Summe, 10.000 Euro Miete, 10.000 Euro Zins und Tilgung. Was bleibt übrig? Nix. Hast du Geld zum Investieren? Nein. Das Geld, das du verdienst mit deinem Gehalt, das nimmst du nicht, um deine Immobilie zu investieren. Und dann musst du auch noch Steuern drauf zahlen aus dem Gehalt, das du dir rausgenommen hast. Wo ist denn da Geld für, um das Gebäude am Leben zu halten? Nirgends. Einfach nirgends. Was könnten wir jetzt besser machen? Ich habe gesagt, naja, hat dir das mal einer erklärt, wenn wir das Zeug in der GmbH packen? Ja, das geht, da habe ich schon mal, da ist dann so, dass man bloß 15% Steuern zahlt. Sag ich, ja, ist richtig. Du zahlst bloß 15% Steuern, weil eine GmbH, eine juristische Person, die nichts anderes macht als Mieteinkünfte erzielen, da können ein paar Kleinigkeiten können auch noch drin sein, aber das Hauptthema müssen Mieteinkünfte sein. Wenn dir das eine GmbH macht, dann ist es so, dass die nur Körperschaftssteuern abführen muss, weil die betreibt kein Gewerbe. Das heißt, in dem Fall dann, du nimmst deine GmbH, die hat einen 30%igen Steuersatz und bringst dieses Geld in eine neue GmbH, die dein Gebäude hält. Clever an der Geschichte ist, die Miete haben wir vorhin gelernt, 30% Steuern gesenkt, 15% Steuern gezahlt. Das ist nach Adam Riese, ich glaube, das wird in Deutschland immer noch so unterrichtet, gut. Du senkst mehr, als du zahlen musst. Das macht für mich wirtschaftlich Sinn. Wenn das so ist, kann man die Finanzierung besser aufbauen, kann schneller zu Ende tilgen und man hat Geld, um Investitionen noch machen zu können. Ist doch eigentlich klar. Das müsste man eigentlich, wenn man einigermaßen geradeaus denkt, hinbekommen. In dem Fall ist es aber nicht so. Sitzen die da und sagen, was macht man da jetzt? Ich habe meinen Steuerberater gefragt, da sagt er, ich kann das Gebäude in keine GmbH mehr bringen. Sag ich, Moment mal, das ist doch eine Einzelfirma. Das ist doch, du hast es ja geschäftlich schon in der Nutzung. Klar gibt es da Optionen. Natürlich gibt es da Optionen. Diese Optionen kenne ich. Und wenn du jetzt Podcast-Hörer bist, wartest du natürlich darauf, dass ich sage, das und das ist er. Nee. Die Optionen, die kriegst du, wenn du Kunde bei uns wirst. Liebe Steuerberater, ne, für den Fall, dass ihr fragt, was sollen wir jetzt machen, die haben wieder Grunderwerbsteuern fällig. Nein, werden sie nicht. Wenn man es richtig macht, werden keine Grunderwerbsteuern fällig. Natürlich gibt es Situationen, wo Grunderwerbsteuern fällig werden, aber ganz unter uns, die Situation, das ist so ein typisches Thema Deutsch. Also wirklich, wenn ich in dieser Beratungssituation gerade hänge, da sitze ich da und denke so, ja, da werden Grunderwerbsteuern fällig. Ja, du löst ein riesen Problem. Und natürlich gibt's keine eierlegende Wollmilchsau. Irgendein Tod stirbst halt. Ja, dann musst du dem Kunden halt sagen, dann zahlst halt mal 100.000 Euro. Das ist günstiger, als das 30 Jahre so laufen zu lassen. Das andere ist Todesurteil. 100.000 Euro kriegt man mal her. Das kann man mal aus der Firma ziehen. Da findet man Optionen. Ist halt dann so, wenn es überhaupt so viel Geld ist. Aber selbst da gibt's ja Lösungen für, dass es nicht so passieren muss. Wenn du das willst, wissen willst, wie es geht, ruf mich an. Oder ruf uns an. Mit solchen Sachen kommen die Kunden. Wollen eine Holding, weil sie glauben, das hilft beim Steuern sparen. Haben das Steuerproblem aber gar nicht in der GmbH, weil in der GmbH hast du kein Steuerproblem. In der GmbH hast du Gewinne zu machen. Zwar richtig viel Gewinne. Und die richtig vielen Gewinne, die hast du auch auf die Seite zu legen. Jeden Monat. Da muss dir jemand helfen, dass es funktioniert. Sonst bist du verkehrt aufgestellt. Also muss man dich aufstellen. Wenn dann noch der Papa bezahlt werden muss, wird es natürlich schwieriger. Also muss man eine Lösung finden, wie das der Papa richtig hinbekommt. So, dass diese 10.000 Euro halt finanzierbar sind. Am besten halt durch seine eigenen aufgebrachten Gewinne, wie wir vorhin gesagt haben. Und so ein Zeug kommen die Leute an. Und was machen wir dann? Wir bauen für die tatsächlich aktive Holding. Das sage ich dann immer so, du sitzt dann da, dann gibst du ein Blatt Papierchen, das lege ich dann dahin und sage, schau her, das ist das, was wir bauen. Wir bauen inaktive Holding GmbHs mit einer aktiven GmbH und dann machen wir Gewinne in der aktiven Firma, da helfen wir dir bei der richtigen Kalkulation und so. Und da produzieren wir Gewinne. Und diese Gewinne, die wir versteuert haben mit 30%, beschwert euch doch da nicht drüber. Geht doch bitte nicht zum Steuerberater und sagt, ich mache keine Steuern, zahlen auf 130%. Seid doch froh, wenn du da Gewinne machst, Mensch nochmal. Umso mehr Gewinne du hast, umso mehr hast du als Gesellschafter, weil die meisten nicht raffen, dass es einen Geschäftsführer in so einer Firma gibt, den bezahlst du mit einem Gehalt. Und einen Gesellschafter, den bezahlst du durch die Tatsache, dass er Gewinne macht und die Gewinne ausgeschüttet bekommt. Klar willst du die 27% Steuern nicht zahlen, naja. Deswegen brauchen wir inaktive Holding GmbHs. Da zahlst du dann 1,6 auf den Gewinntransfer. Und dann kommen die Steuerberater wieder ums Eck geschissen und sagen, ah, aber dann hast du es ja wieder in der GmbH gefangen, den Gewinn. Pass auf, mein Freund. Ja, das ist so. Aber du erinnerst dich an die Situation, die ich vorhin erzählt habe, mit dem Metallhandel, den ich gerade erzählt habe. Was ist das Problem gewesen von Papa? Der hat Gewinne in der Firma gehabt. Hat sie sich nicht ausgeschüttet, weil sie 27% wollte, hat das Geld investiert, hat das Geld dann auch nicht mehr gehabt und konnte deswegen sich diese 630.000 auszahlen, als es notwendig war. Wenn du das vorher machst und 1,6% Steuern zahlst, so der braucht, hat das Geld ja vorher nicht gebraucht, der hätte sich nur in seiner Holding, in seinem Tresor sammeln müssen. Wenn er das vorher gemacht hätte, hätte er 1,6% Steuern gezahlt. Meistens schütten die Leute sich das nicht aus, weil sie die 27% Steuern auf 630.000 Euro gar nicht haben. Also nicht nur, dass sie die Gewinne nicht haben, sondern wenn sie wenigstens das Geld hätten, um auszuschütten, wäre ja schon mal vorteilhaft. Also 80%, 70% vom Geld. Die haben aber dann das Geld nicht für die Steuer. Deswegen schütten sie es nicht aus, weil sie sagen, na, wenn ich das jetzt ausschütte, ist die Hälfte von meinem Geld weg. Also rechne ganz einfach. 630.000 Euro 27% Steuern, ist ein Drittel ungefähr, ist weg. Okay, wenn du 400.000 hättest, würdest du sagen, okay, jetzt könnte ich meine Gewinne ausschütten. Ja, wenn du eine Holding hast, kannst du das. Da brauchst du nur 2/3 des Geldes, weil du nur 1,6% Steuern zahlst. Hast du aber nur 2/3 vom Geld, kannst du es dann privat ausschütten, weil dann 1/3 wieder von dem, das will ja keiner haben, das ist ja mehr Geld weg, als du im Endeffekt dann wirklich hast. Verstehst? Es ist, rechne das mal durch. Rechne einfach mal 630.000 mal 27%. Nimm mal deinen Taschenrechner. Mach das jetzt mal. 630 mal 27%. Dann schau mal, was rauskommt. Jetzt nimm mal an, du hast 400.000 auf dem Konto. Und dann wirst du feststellen, von den 400.000 sind die 27% dann auch noch weg. Weil das ist ja Geld, das im Endeffekt für die Steuer genutzt werden muss und für die Ausschüttung. Und das macht dann keiner mehr. Hast du aber 630.000 Euro an Gewinnen und würdest die für 1,6% ausschütten, dann kannst du deine 400.000 vollständig nehmen und kannst die hochpumpen. Und das machen dann die Leute tatsächlich. Verrückt, ne? Und dann liegt das Geld da. Und wenn du dann ein Tagesgeldkonto findest, und jetzt kommen wir an den Punkt, warum die Steuerberater, die sagen, ja, dann liegt es in inaktiven Holding, kriegst du das auch nicht raus. Warum das ein völliger Bullshit ist. Weil das natürlich ist das keine Steuersparmaßnahme auf Dauer. Das ist natürlich eine Steuerverschiebung oder eine Steuerstundung für eine gewisse Zeit. Nenn es, wie es du willst, ist völlig scheißegal. Aber dein Geld ist gesichert. Und wenn du das Geld dann oben hast, weil du nur 1,6% Steuern gezahlt hast und es ausschütten konntest, dann musst du doch bloß 1,6% Steuern schlagen. Du hast ja nur 1,6 gezahlt. Dann nimm doch im schlimmsten Fall, wenn es dich nicht mit uns beraten lassen willst, ein Tagesgeldkonto, Herrgott. Das ist bei 2%. Dann ist es doch scheißegal gewesen. Du hast ein bisschen Renditen gekriegt. Aber wenn du einen guten Berater hast, macht der mit dem Geld da oben 5-15%. Ja, pro Jahr, das geht schon. Und wenn das dann da oben drin ist und du diese 5-15% hast, dann ist es doch irgendwann Wurst, wenn du dir ein bisschen was davon privat ausschüttest. Du brauchst ja nicht alles, aber halt ein bisschen was und dann zahlst du dann 27% Steuern drauf. Aber als allererstes ist es draußen und du kannst es überhaupt. In dem Fall, was ich dir erzählt habe, die saßen dann da und sagten so, ja, warum hat mir das keiner erzählt? Sag mir, ja, hat er halt keiner erzählt. Dann kommen wir zum Punkt, was machen wir jetzt mit einer Holding? Nächstes Thema. Und da sitzt du wirklich dann teilweise als Berater da und denkst so, oh Mann, ich prüfe gerade, ich wisch mir gerade über die Nase. Was sagst du denn jetzt? Jetzt will jeder von denen eine Holding haben. Die beiden wollten, jeder wollte eine Holding haben. Das können wir gar nicht mehr machen. Weil damals, als es übergeben wurde, hätte man einfach eins machen müssen. Der eine, der Bruder, hätte eine Holding gründen sollen und da hätte man rein vererben müssen. Die Schwester hätte eine Holding machen sollen, da hätte man rein vererben müssen. Das Einzige, was wir jetzt bei denen machen können, ist, weil es ist vielleicht eine Information, die ist dir bisher noch fremd und wenn du jetzt 50-50 bist mit deinem Geschäftspartner, dann hör jetzt genau hin. Du kannst steuerneutral deine Anteile nur dann in eine Holding schieben, also steuerneutral heißt immer ohne Steuerzahlung, wenn du die Mehrheit überträgst. 50% ist aber keine Mehrheit. 50 plus X ist eine Mehrheit. Das heißt, wenn du 51 hast, der andere 49, dann bist du mit nur 51 beglückt. Jo, du kannst es machen. Der 49-Prozentige, der muss versteuern. Der muss, das ist wie wenn der verkaufen würde an einen fremden Dritten, müsste er den Einbringung in die Holding versteuern. Jetzt gibt es da ein paar Verfahren, Huckepack-Verfahren und so, da werden jetzt ein paar Steuerberater sagen, ja, ich habe da eine Lösung für. Richtig, aber das ist ein verdammt komplizierter und scheiß teurer Weg. Wenn du Steuerberater bist und sagst, nee, bei mir ist es günstig, melde dich gern bei mir. Na, wenn du da die Haftung übernimmst, ist gar kein Problem, dann viel Spaß, weil das haben wir auch ganz oft. Gerade bei solchen Konstruktionen kommen dann andere und sagen sie, hä, das ist mal ganz einfach, Huckepack-Verfahren. Also ich übertreibe es immer ein bisschen, ne? Huckepack-Verfahren und das wird schon funktionieren. Und dann sage ich, ja, das ist mega geil. Also wenn du das für einen anständigen Preis machst, ja, machen wir 15.000 Euro. Sag ich, ja, geile Nummer, 15.000 Euro, super Preis. Du übernimmst die Haftung. Wie? Sag ich, ja, also unsere Kanzlei in der Firmenfamilie, also ich sage immer ganz bewusst, unsere Kanzlei übernimmt die Haftung für solche Sachen. Echt? Ja. Wenn es nicht funktioniert. Also entweder wir bauen so, dass es funktioniert, oder wir lassen es sein. Aha. Na, das mache ich nicht. Sag ich, wenn du nimmst 15.000 Euro, übernimmst keine Haftung. Nee, meine ich nicht. Sag ich, was ist denn das für ein Bullshit? Was würdest du denn dann verlangen, wenn du die Haftung übernimmst? Ja, die Summe, 50.000 Euro. Sag ich, nee, also jetzt ist es aber spannend. Dann brauchen wir ja keinen Vergleich von, dann bist du deutlich teurer als wir. Weißt du, das ist immer so, die Leute erzählen immer was von Äpfeln und vergleichen es damit Birnen. Das ist echt ein Wahnsinn. Lange Rede, kurzer Sinn, die einzige Möglichkeit bei denen ist, wer macht eine gemeinsame Holding. Okay. Ist auch nicht schlimm. Macht man das. Geht auch, das kannst du auch erklären. Wir könnten eine Doppelstöckigkeit, das habe ich dann auch erklärt, mit doppelstöckiger Holding, das ist jetzt wegen zu komplex vielleicht schon für den Podcast. Aber in dem Fall haben wir dann eine gemeinsame Holding gemacht, haben es angedockt, haben denen geholfen und jetzt geht's darum, jetzt legen wir monatlich Geld weg. Warum? Weil die das Problem jetzt erkannt haben. Die haben gesehen, ah, scheiße, das ist nicht gut, was mein Papa da gemacht hat. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt fangen die an, Geld wegzulegen Und ich schwöre dir, in 2/3 der Fälle, der Steuerberater, der es komplett versaubeutelt hat, also das sage ich denen auch in die, also wirklich ins Gesicht, das habe ich fast Fresse gesagt, genau der Steuerberater kommt jetzt ums Eck geschissen und sagt so, ja, warum legt ihr denn jetzt Geld in der Firma weg? Sag ich, sag mal, hast du den Schlag nicht gehört? Du hast dem Papa vergessen zu sagen, dass er die Gewinne im EK auf der Kasse im Geld braucht, also auf dem Tagesgeld, auf dem Depot oder von mir aus auf einer Versicherung. Hast du vergessen zu sagen?
Ja.
Jetzt sag ich deinen neuen Mandanten, um dich auch zu schützen, leg Geld weg. Monatlich. Und jetzt kommst du mir ums Eck und sagst du, warum legt ihr Geld weg? Sag mal, ist da irgendwo der Glockenschlag in der verkehrten Richtung gelaufen? Hat da irgendwo einer das verkehrte Bümmelchen gedrückt? Ist bei dir irgendwie heute Morgen beim Aufstehen der Kaffee über die Füße gelaufen? Oder was ist denn da los? Ja, aber das müssen die sich ja leisten können. Sag ja, dann helf denen doch, das sich zu leisten. Was heißt leisten können? Ein Gewinn, den ich nicht auf der Kasse habe, ist für den Arsch. Brauche ich kein Holding. Macht keinen Sinn. Brauche ich nicht Unternehmer sein. So, solche Diskussionen führst du dann. Also wenn du jetzt das hörst und sagst so, oh Scheiße, du, ich mache im Jahr 100.000 Gewinn. 100.000 Gewinn nach Steuer. Dann leg bitte, wenn du kein Kunde bei uns bist, mach von mir so ein Tagesgeldkonto. Besprich dich mit irgendeinem für Depots. Oder komm zu uns, du kriegst richtige Depots, die auch für juristische Personen aufgebaut sind. Oder halt in Versicherung, ist mir wurscht. Aber legst Geld weg. Mindestens auf ein Tagesgeld. Du musst im Monat 8.000 Euro weglegen. Dann sagst du, ja, aber oh Scheiße, das habe ich bisher nicht gemacht. Was soll ich machen? Ja, das ist, jetzt bin ich mal ganz hart. Du hast dir Krebs angezüchtet. Okay, und diesen Krebs kriegst du nur durch eine Chemo weg. Wenn du das nicht machst, hast du das gleiche Problem wie die zwei, von denen ich gerade rede. Dann übergibst du an deine Kinder und kannst nicht übergeben oder übergibst denen etwas, was denen dann noch mehr Geld kostet, als sie verdienen, weil sie dich auch noch aushalten müssen, weil du Spezialist es nicht geschafft hast, deine Gewinne, die du versteuert hast, mit 30% in der Kasse zu halten, im Geld. Verstehst du das? Also musst du irgendwann anfangen. Und natürlich ist das hart, natürlich ist das blöd, natürlich ist es scheiße, wenn man das noch nie gemacht hat. Das ist wie wenn du Chemotherapie kriegst, das ist auch nicht schön, aber du stirbst nicht. Jetzt nehme ich ein schöneres Beispiel, das ist wie wenn du halt ins Fitnessstudio ömmelst und dann auf einmal Muskelkater hast, Heilgott-Sakrament. Das muss dir doch mal einer sagen. Der Grund, warum ich das so extrem deutlich jetzt hier sage, ist, weil ich nehme Tausende von Podcasts auf, spreche über Holding und sonst was und trotzdem kommen die Menschen, die meinen Podcast hören, zu mir und sagen so, wie soll ich das denn machen? Sag ich, ja, ich helfe dir, okay? Wir helfen dir dabei, die Miete zu optimieren. Ah, ja, ja, okay. Wir helfen dir dabei, deine Grundstücke, Vermietung, ja, okay, optimieren wir auch. Aber bitte, wenn du Gewinne machst, die müssen halt da sein. Naja, und dann sitzt du da und dann sprichst du mit denen über Finanzen und was machst du denn dann mit dem Geld? Ne? Im einfachsten ist es so, du machst ein Depot. Da haben wir auch extra eine Vermögensverwaltung für. Es gibt aber auch andere, die das machen können. Und in diesem Depot musst du bloß aufpassen, dass das der Steuerberater richtig bilanziert. Du kannst es auch über Versicherungen lösen. Meine ganz klare Empfehlung ist, mach da auch einen Teil davon. Bei uns ist es so, dass die Kollegen und Kolleginnen natürlich, klar, in dem Fall, wir legen gerade da, ich glaube, 10.000 Euro im Monat weg. Du kannst mal rechnen, 10.000 Euro. Wenn der legt insgesamt jetzt, weil die machen halt einfach gute Gewinne, wir legen im Monat 30.000 Euro weg. 20.000 davon packen wir in ein Depot. Das ist für die auch anstrengend. Und 10.000 legen wir auf Versicherungen. Klar, das ist viel Provision. Bei uns wird die Provision dann natürlich ausgezahlt. Das ist ja der Grund, warum Menschen Unternehmen nichts machen. Ich will dann ständig Werbung in meinen Podcast reinschmeißen, mach's aber trotzdem, weil es ist halt das, wofür ich stehe. Ne? Ich bringe Finanzdienstleistungen, Unternehmensberatung zusammen. Weil wir sitzen halt bei euch Unternehmern am Tisch und reden über das Zeug. Sonst musst du ja immer irgendwo hindackeln zu einem Steuerberater oder was weiß ich wohin. Und wenn die eh schon bei dir sind, dann können sie dir auch erklären, wie es funktioniert. Das mache ich bei Unternehmen nichts. Und natürlich ist das viel Provision. Aber du musst ja den Leuten dann, wenn die Provision kriegen, keine Stundensätze zahlen. Da sitzen auch dann immer das ist auch immer geil, wenn ich einen Steuerberater so auseinandergenommen habe. Spätestens, wenn du Kunde bist und dein Steuerberater kommt dann, aber der verdient ja feier richtig Provisionen, hatte ich letztens auch wieder einen. Der fährt feier am, ich weiß, was ich schon mal erzählt habe, der fährt feier am Bentley. Ich sag, na. Die Kunden haben gesagt, na, der fährt kein Bentley, der fährt einen Bugatti. Da war der Steuerberater endgültig fertig. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Normalerweise musst du ja die Stundenleistung bezahlen. Schau mal, du bist doch auch Unternehmer. Du verlangst im Gartenbau, der Metallvermarktung, da verlangst du doch auch für das, was du tust, Geld. Na, der Berater, der bei dir die Altersvorsorge macht, deine Versicherungen abschließt, der kriegt halt Provisionen. Wir kriegen auch Provisionen, weil ich sag, meinen Stundensatz von 1.500 Euro willst du gar nicht zahlen. Schau mal, das Konzept, von dem ich jetzt gerade rede, Ich habe, während ich im Podcast aufgenommen habe, mal ein bisschen geguckt. Weißt du, was schätzt du jetzt mal? Ich halte jetzt mal den Mund. Was schätzt du, wie viele Stunden so ein Konzept dauert? Schätz mal für dich innerlich. Ich sag's dir. Mit allen Berechnungen, allem drin und dran, 40 Stunden. Da bist du gut dabei fürs erste Konzept. Da haben wir noch keine Umsetzung gemacht. Haben wir nicht hintenrum nachts um drei der Kunde, weil er irgendwie eine Baumaschine kaufen will, über WhatsApp, da wird er irgendwas geschrieben, am nächsten Morgen sofort eine Antwort. Oder ich heute Morgen, der dann wieder eine andere Situation um 8.30 Uhr, wenn ich ins Büro fahre. Das ist ja eigentlich alles, musst du ja eigentlich abrechnen. Der Steuerberater, Rechtsanwalt rechnet das ab. Alles. Ganz normal. Also wenn es außerhalb dessen ist, was du halt in der Buchhaltung bezahlst. Und bei uns sind es halt Provisionen. 40 Stunden, rechne mal 40 Stunden mal 1.500 Euro. Da sagst du, das ist aber nett. Ja, ist nett. Ist es aber wert. Allein das, was wir hier, was ich gerade erzählt habe, kostet nur die Tatsache 630.000 Euro. Haben wir oder nicht haben? Das wird schon reichen. Also nicht eingerechnet 27% Steuern zu 1,6%. Ist auch gar nicht eingerechnet. Einfach nur, wenn er die gehabt hätte, die 630.000 Euro, dieser Unternehmer, müsste er den Kindern nicht 120.000 Euro im Jahr wegnehmen. Allein dieser Vorteil rechtfertigt das. Okay? Ohne Probleme. Und wenn dann dein Steuerberater ums Eck kommt und dir die Policen auf den Tisch knallt und sagt, schau mal, bei Depots 5% Ausgabeausschlag, das geht aber günstiger. Oder in der Versicherung, das sind aber jetzt Versicherungsbeiträge, da musst du Provisionen zahlen. Musst du sagen, ja, du Frosch, und ich brauche den, weil du es nicht kannst. Das ist ganz einfach. Weil ich die Probleme aufzeige. Und das ist aber auch der große Vorteil. Ich will ja nicht uns beweihräuchern, aber wir gucken halt als Unternehmer von oben drauf und sagen, das sind die Herausforderungen. Und ja, das ist ein lukratives Geschäft, ist doch auch gut so. Und dann kommen die nächsten Abstimmungen, wenn wir in so einer Beratung sind, haben wir das erste Konzept gemacht, dann kommen die Abstimmungen, dann kommt Steuerberater und Rechtsanwalt. Das ist auch sowas, wenn du als Berater unterwegs bist und als Kunde kannst du es auch erwarten. Du musst erwarten können, dass ein Steuerberater, ein Rechtsanwalt, ein Unternehmens- und ein Finanzberater ihr Ego gemeinsam an den Tisch bringen und sich nicht zerfleischen, sondern für dich die beste Option rausholen. Das muss so sein. Und das ist bei uns dann geregelt und auch bei allen Unternehmen. Und auch wenn du jetzt, egal ob du es bei uns machst, sag einfach nein, ich will Rechtsanwalt, Steuerberater, Finanz- und Unternehmensberater am Tisch haben. So. Wenn du sagst, okay, Finanz- und Unternehmensberater, brauchst du einen gescheiten, sind wir da. Kannst dich bei der Valonic melden und all unseren Partnern, die wir ja offen da auch kommunizieren. Gibt ja genug, ne? Die Kollegen, die das machen. Weil es gut passt und weil ich mich jetzt gerade hier echauffiere, lass uns mal was reinschmeißen. Mindchat.
Mindchat.
Ihr habt es ja mitbekommen, die Cashflow-Konferenz fällt aus und ich habe mich entschieden, am 3.7. da was Eigenes zu machen. Ich werde meinen Vortrag zum Thema größer handeln und größer denken, werde ich mit einem Kollegen, mit Blaugold, zusammen also das ist ein Steuerberater, und mit einem anderen Kollegen, der macht so, wie hole ich Steuern der letzten Jahre zurück durch IABs, das ist ein geiles Thema über Photovoltaik, sensationell. Das werden wir am 3.7. jeweils eine halbe Stunde machen, weil die Leute haben sich am 3.7. freigehalten und jetzt ist die Cashflow-Konferenz weg. Also für mich ist das wirklich, ich kenne Tobi und ich bin da echt noch hin und her gerissen. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, wie das gerade läuft und was da gerade so Informationen zu mir kommen. Das macht mich echt kirre. Aber hilft ja nichts. Lass uns mal über Mindchat reden. Und das, was ich dir jetzt auch angekündigt habe. Ich rede drüber, größer denken, größer handeln. Glaub mir eins. Das Thema größer denken, das kriegst du jeden Tag auf die Agenda gelegt, weil du deinen Instagram-Kanal anschaust, weil du YouTube-Kanäle anschaust, weil du Bücher liest oder so. Das Problem an der Geschichte ist, und das sage ich dir ganz offen, die meisten machen sich Gedanken drüber, machen sich irgendwelche Gedankenschlösser, bauen irgendwelche Vision Boards, ja, und vergessen auf diesen Vision Boards die Umsetzung. Das heißt, wie willst du denn das, was du dir vorstellst, in die Tat umsetzen? Da gibt es dieses Thema, ja, wenn ich mir das vorstelle, dann kommt es ins Leben. Da hast du völlig recht, weil du vom Grundsatz her, sage ich ja auch immer, deine Handlungen danach ausrichtest. Aber du musst dir schon auch überlegen, welche Handlungen brauchst du denn überhaupt? Also was musst du tun? Also zum Beispiel, du willst mehr Geld verdienen, wie viele Kunden brauchst du dafür? Du willst Millionär werden, wie viel Kunden musst du anrufen dafür oder was müssen deine Verkäufer hinbekommen, wie viele Autos musst du verkaufen? Also halt genau diese Themen, das musst du dir vorstellen. Und dann ist es wieder so, wenn du dir das vorstellst, also du willst Millionär werden, okay, wenn du das nur im Kopf hast und vergisst, dahinter zu setzen, was du für eine Handlung brauchst, dann, da wird schon irgendwas passieren, aber es wird länger dauern. Wenn du dir ein Vision Board malst und das rauslässt, die Handlungsthemen, und die Handlungsthemen nicht in dieses Vision Board mit übernimmst, dann hast du irgendwann ganz, ganz viele Vision Boards. Also ein sehr buntes Zuhause, aber du bist immer noch im gleichen Zuhause wie früher, weil sich das Zuhause nicht geändert hat, weil du nicht mehr Geld verdienst. Du hast nur neue Ideen. Wenn du aber das Vision Board machst und weißt, das, was ich da draus schreibe, führt mich in eine Handlung, dann schreib doch eine Handlung, die du gern hättest, mit dazu. Weil dann kommst du wirklich in die Aktivität. Also sprich, du brauchst dann die Themen, die du einsteuern musst, um das zu erreichen. Auch wenn die in deinem Kopf vielleicht so weit weg noch sind. Also keine Ahnung, du musst im Tag 100 Autos verkaufen. Ja, wenn du das halt weißt, dass du das brauchst, um das zu erreichen, was du willst, dann ist es doch dumm, wenn du es nicht draufschreibst. Auch wenn du es noch nicht ausführst, aber dann läuft es tatsächlich so. Auf einmal werden deine Handlungen darauf aufgelegt, 100 Autos am Tag zu verkaufen. Verstehst du? Weil das jetzt kommt die Handlung und die Handlung kommt dann tatsächlich in dein Leben, weil das Vision Board dann eine Effektivität hat. Und genau das ist dann die Frage, ob du groß handeln kannst. Darüber spreche ich in meinem Vortrag. Und wenn der rum ist, werde ich auch einen Podcast dazu aufnehmen. Aber jetzt als allererstes, wenn du irgendwo ein Vision Board hast, dann tu mal einen kleinen Krams raus, auch wenn es noch so alt ist. Und schreib mal die Handlungen dazu. Und ich garantiere dir, das kann ich dir wirklich garantieren, deine Handlungen werden sich dann nach diesen Zielen richten, weil jetzt geht's. Vorher ging es einfach nicht. Das heißt für dich, jetzt habe ich dir mal so einen Beratungsalltag gezeigt. Wenn du dich da so ein bisschen wiedergefunden hast, schau genau hin. Unternehmertum ist natürlich das Geschäft machen, natürlich Umsatz machen, aber auch Gewinn machen, Gewinn auf der Seite haben, deine Firma zu enthaften, Probleme rauszunehmen, Optimierungsvorschläge. Und wenn du jetzt ein Gebäude kaufen willst, bin ich sofort dabei. Aber bitte mach's über eine gescheite Struktur. Melde dich, wir helfen dir. Dann brauchst du eine gute Finanzierung, einen guten Finanzierungspartner. Das ist wie ein, das, was ein guter Berater, der das zusammenbringt, ist wie ein CFO. Also jemand, der sich für die Finanzen und dein Unternehmen kümmert. Das ist das, was du brauchst. Jemand, der für dich, damit du deinen Wahnsinn machen kannst, diese Themen ansteuern. Und wenn ihr Lust habt, mache ich die nächsten Male öfter mal so einen Podcast. Kannst ja mal drunter schreiben. War eine lustige Idee, das zu machen. Bitte macht es öfter. Einmal in die Kommentare und natürlich gerne die 5-Sterne-Bewertung nicht vergessen. Okay? In dem Sinn, ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Wenn du an einer Zusammenarbeit mit Jörg interessiert bist, dann informiere dich unter www.jörgkinzel.de. Oder lasse dich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Valonik AG verbinden. Das Kontaktformular und die Links zu den Homepages findest du in den Shownotes. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.